ein Gotteswort vor dem gemeinsamen Gebet aus dem Epheserbrief, gleich aus dem ersten Kapitel von Vers 3. Lasst uns dazu aufstehen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat. Denn in ihm hat er uns ja auch schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollen, und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in den Geliebten erwiesen hat. In diesem haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns durch Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in überströmender Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss, dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. In ihm sind wir nun auch des verheißenen Heilsbesitzes teilhaftig geworden, nachdem wir dazu vorherbestimmt worden waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Beschluss seines Willens vollbringt. Wir sollten eben zum Lobpreis seiner Herrlichkeit dienen, wir, die wir unsere Hoffnung von vornherein auf Christus gesetzt haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, die Heilsbotschaft von eurer Rettung vernommen habt und zum Glauben gekommen seid, mit dem verheißenen Heiligen Geist versiegelt worden, der das Angeld für unser Erbe ist, für die Erlösung seiner Eigentumsgemeinde, zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Lasst uns gemeinsam beten. Treuer Gott, wir danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass du uns aus Gnaden gerufen hast, hast uns dein Wort geschenkt in diesen Tagen. Nicht aus Verdienst stehen wir hier, sondern aus Gnade. Du hast uns geliebt, Herr. Du hast uns erwählt, Herr. Du hast uns dein Wort geschenkt. Du hast mit uns geredet bis zu dieser Stunde. Hast uns schon so oft beglückt, o Herr. Dafür möchten wir dich preisen und deinen heiligen Namen rühmen. Denn du bist unser und wir sind dein Volk. Herr, wir setzen unsere Hoffnung auf dich, auch heute Abend und fernerhin, o Herr. Du wollest mit uns sein, Herr, weiterhin. Du wollest segnen dein gesamtes Volk, alle, die gekommen sind, o Herr. Segne sie alle um deines Namens willen. Herr, sie sind nicht gekommen, um nur hier zu sein, sondern von dir etwas zu bekommen, etwas mitzunehmen, o Herr. Für den geistlichen Menschen, o treuer Gott. Herr, wir bitten dich, mögest du mächtig zu uns reden, auch heute Abend. Wir bitten, Herr, nimm alles hinweg, was störend sein mag, Herr, was dir im Wege steht, o Herr, und lass deinen guten, heiligen Geist in unserer Mitte wirken, o Herr. Herr, wir bitten darum, von ganzem Herzen und mit gebeugtem Herzen, Herr, schauen wir auf zu dir, Herr, denn du bist unsere Hoffnung, du bist unser Trost, du bist unser Friede, du bist uns alles in allen geworden, Herr, in aller Not, Herr, hast du uns getröstet, o Herr. Wir beten dich an, Herr, und danken dir aus der Tiefe unserer Herzen, dass wir deinen heiligen Namen preisen dürfen und dass wir dich rühmen dürfen und dir die Ehre und die Anbetung bringen. Segne auch die nicht kommen konnten, o Herr. Sei mit allen Herren in Ost, West, Süd und Nord, überall in allen Kontinenten, Herr. Segne dein gesamtes Volk. Segne auch dein Volk Israel, o Herr. Segne alle, o Herr. Das ist unser Gebet heute Abend. Und du wirst geben, Herr, über Bitten und Verstehen. Nimm hin die Ehre und den Lobpreis aus unser aller Herz und Mund. In Jesu Namen. Amen.
Wir sind Gott dankbar, dass wir hier sein können und wünschen, dass er uns segnet, dass er zu uns spricht. Und nicht nur das, sondern dass er zu seinem Recht mit und durch und in uns allen kommt. Wir haben sehr viel Wort Gottes gehört. Bestimmt mehr als zu irgendeiner anderen Zeit. Und deshalb wird Gott auch mehr von uns fordern. Wenn wir zurückschauen, dann sind große Männer in der Kirchengeschichte gewesen und sie haben von dem, was Gott uns geoffenbart hat, nichts gewusst. Sie dienten Gott zu ihrer Zeit. Und sind uns vorausgegangen und gemeinsam werden wir den Herrn schauen. Doch wir leben in einer besonderen Zeit. In einer Zeit, in der Gott Heilsgeschichte macht. Und als das Wort gelesen wurde von der geordneten Entwicklung, hier in Epheser Kapitel 1, Vers 10, sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Da traf mich der Gedanke und der Wunsch, Herr, ordne nicht nur die Zeit und das, was darin geschehen soll, sondern ordne mich mit ein in dieses Heilsgeschehen Gottes. Lass mich den Gleichschritt finden und das Gleichgewicht behalten und mit dir vorwärts gehen. Alles ist bei Gott geordnet. Und wenn wir Bruder Branham sagen hören, dass die ganze Schöpfung in der göttlichen Ordnung geblieben ist, nur der Mensch nicht. Der Mensch, der im Bilde Gottes geschaffen worden ist, der blieb nicht in der göttlichen Ordnung. Sonne und Mond, das gesamte Universum, die Natur in ihrer Gesamtheit, alles ist in der göttlichen Ordnung geblieben. Der Mensch, den Gott zur Gemeinschaft mit sich geschaffen und bestimmt hat, der Mensch, mit dem Gott die Gemeinschaft hatte, ist aus dieser göttlichen Ordnung herausgeraten. Nun sollen wir hineingefügt werden. Und das muss eine solche göttliche Realität werden, wie das aus der Ordnung herausgeraten, so muss das in die Ordnung hineingefügt werden, göttliche Realität sein. Am wenigsten kann Gott mit Menschen etwas anfangen, die voller Theorien sind und die anderen alles klar machen können, ohne dass der Faden reißt. Aber selber ein Opfer ihrer eigenen Überlegung werden und Gefangene dessen, was sie meinen, dass Gott tun sollte. Es kommt darauf an, in diesen Tagen in die göttliche Ordnung hineingefügt zu werden. Und dazu möge der Herr diese Versammlungen in einer ganz besonderen und deutlichen Weise segnen und an jedem durch sein Wort das ausrichten, wozu er es gesandt hat. Ihr wisst ja, dass vielerorts manches getan wird an Begeisterung, ohne dass die Herzen verwandelt und mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung gebracht wurden. Und ich denke an das Wort, das Bruder Müller an dem Samstag in Salzburg las von Saul. Da heißt es, und wenn der Geist des Herrn über dich kommt, dann sollst du zu einem anderen Menschen werden. Der Geist Gottes ist dazu bestimmt, andere Menschen aus uns zu machen. Menschen nach dem Willen Gottes. Aber hier kommt etwas hinzu. Saul hatte keine göttliche Verheißung. Der Geist Gottes hatte keinen Anknüpfungspunkt, keinen Samen, den er im Herzen dieses Mannes hätte lebendig machen und hervorbringen können. Resultat war, dass er in prophetische Begeisterung geriet, dass der Geist über ihn kam, dass er weissagte und das Gespräch verbreitete sich, Saul sei auch unter den Propheten. Aber wenn wir sein Leben später sehen, hat keine Verwandlung stattgefunden. Vielleicht war er ein anderer Mensch, als der Geist Gottes über ihn kam und wieder der Alte, wenn der Geist Gottes nicht mehr über ihm war. Und das resultierte auch im Ungehorsam und das wiederum in einer Not, dass er fragte, wo ist ein Mann, der sich auf Saitenspiel versteht, um mir Ruhe und Frieden zu schaffen, denn er war gepeinigt von einem Geist, den Gott auf ihn hat kommen lassen. Das Wichtige von dieser Betrachtung besteht darin, wo kein Wort der göttlichen Verheißung in dein und mein Herz fallen kann, da kann der Geist Gottes kommen, so oft er will. Und es ist kein Same darin, der zum Leben hervorgebracht werden kann. Der Unterschied war der zwischen Saul und David. David hatte eine Verheißung. Aus dem Hause Isais sollst du mir den salben, den ich dir anzeigen werde. Und er soll König in Israel sein. Das war der Unterschied. David hatte ein Wort der göttlichen Verheißung. David war die Wahl Gottes. Saul war von Menschen gewählt, aber der Herr sprach zu Samuel, komm ihrer Bitte nach. Und später sagt er, in meinem Zorn habe ich ihnen einen König gegeben und in meinem Grimm habe ich ihn wieder genommen. Wir sind nicht dazu da, um Gott zu sagen, was er tun soll. Und wenn wir schon so weit gegangen sind und das Programm fertig haben und dann noch sagen, nun wollest du es auch bitte segnen. Und dann kann es passieren, dass er es segnet, aber nicht für immer. Es wird eine vorübergehende Sache sein. Es ist unbestreitbar, dass Gott Menschen in dieser Generation gesegnet und gebraucht hat. Und genauso unbestreitbar ist, dass diese Menschen die Wege Gottes selber nicht erkannt haben, nicht darauf gehen und trotzdem mannigfaltige Segnungen empfangen und erlebt haben. Also nicht die Segnungen, sondern der Same Gottes als das Wort muss in unser Herz hineingepflanzt worden sein. Und ihr wisst ja, ich habe es im letzten Rundbrief betont, und es ist manchmal nicht einfach, aber ihr versteht es sicher wohl, dass niemand in eigener Sache spricht. Aber ich darf sagen, ich eifre um die Gemeinde des Herrn, um die Braut des Lammes, dass sie ohne Flecken und ohne Runzel als Wortbraut, die durch den Geist Gottes lebendig gemacht wurde und nach dem Bilde Jesu Christi umgestaltet wird, vor dem Herrn erscheinen wird. Und wenn dann manchmal Korrekturen vorgenommen werden müssen, dann meint es Gott doch nur gut mit uns. Damals sah Bruder Brenhem, es ist ja immer wieder in den Predigten, die Vorschau der Braut. Und er sagte, es war ihm, als sei eine aus jeder Nation gewesen. Und dann gerieten wohl zwei, drei aus dem Gleichschritt, und er erhob seine Stimme, um sie wieder in diesen Gleichschritt zu bekommen. Wenn heute Abend hier gesagt wird, dass wir diesen Gleichschritt noch gar nicht erreicht haben, dann stimmt das. Ich möchte nicht zu denen gehören, die sich selber oder anderen etwas vormachen. Davon gibt es überall genügend Leute, die es nötig haben, den Menschen nach dem Munde zu reden. Aber das darf nicht mit dem Worte Gottes geschehen, sondern da, wo Gott redet, müssen die Worte gebracht werden, die aus seinem Munde ergangen sind und in dein und mein Herz fallen und dann durch seinen Geist lebendig gemacht werden. Andererseits bin ich davon überzeugt, dass wir ganz nahe davor stehen, diese Einmütigkeit im Geiste und in der Wahrheit, nicht in deiner und in meiner Ansicht, nicht in einer Erkenntnis,
sondern in Jesus Christus, unserem Herrn. Diese göttliche Einmütigkeit finden müssen in diese göttliche Ordnung hineingefügt sein dürfen. Dann erst wird Gott den Rest tun können. Solange wir als Gemeinde des Herrn nicht in diesen Gleichschritt und in die völlige Übereinstimmung mit jedem geoffenbarten Worte Gottes gekommen sind, wird es immer noch ein Hin und Her geben. Und auch solange wir die verschiedenen Stimmen, die an uns ergehen mögen oder an uns herantreten, nicht unterscheiden und die Konsequenz ziehen und sagen, ich höre nur noch auf das, was der Herr durch sein Wort gesagt hat. Dass der innere Zwiespalt, die Zerrissenheit, die Uneinigkeit ein Ende haben kann. Ein Mensch muss einmal eine Entscheidung in seinem Leben treffen. Und ihr wisst ja, auch das hat Bruder Brenim in der einen Predigt gesagt, als er durch Offenbarung gesagt bekam, du hast die rechte Wahl getroffen. Und zwar nach deinem eigenen Willen. Hört sich im Moment ein wenig sonderbar an. Aber wisst ihr, dass Gott uns zwar einen freien Willen gegeben hat, aber er wusste, dass alle, die er vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, seine Herrlichkeit zu schauen, würden sich mit ihrem freien Willen nach dem Willen Gottes entscheiden. Und dann stimmt wieder alles überein. Und zwar ganz harmonisch. Und da brauchen wir alle überhaupt nicht mehr nachzuhelfen. Im Gegenteil, Gott möge uns nachhelfen, so dass uns wirklich geholfen wäre. Sobald die Zeiten zum Vollmaß der von ihm geordneten Entwicklung gelangt wären. Der von ihm geordneten Entwicklung. Wir mögen manches als nicht geordnet, als ungereimt betrachten. Und Gott schaut vom Himmel herab und sagt, alles verläuft nach meinem Plan. Wenn wir einen Plan machen würden, das wäre so eine Sache. Er wäre ein schöner Plan, nur würde er nicht funktionieren. Aber Gott hat einen Plan, der funktioniert. Und wenn es manchmal aussieht, als gehe alles drunter und drüber, dann hat auch das Sinn und Zweck für dein und mein Leben, damit wir in diese göttlich geordnete Entwicklung eingefügt werden und alle losen Federn, wie es in der Adlergeschichte berichtet wird, herausgenommen werden und wir für den Höhenflug vorbereitet werden können. Unser Gott hat ein festes Programm und er wird keine besondere Stunde anberaumen, um darüber zu diskutieren und auch niemand wird sich zu Wort melden brauchen. Und seitdem wir das wissen, haben wir für unsere Glaubensfüße festen Halt und Grund bekommen. Wenn der Liederdichter singt, ich habe nun den Grund gefunden, dann dürfen wir mit Sicherheit sagen, er hat mich auf den Felsen gestellt. Und wir wissen, dieser Felsen ist doch die Offenbarung Jesu Christi. Und wenn wir das alles, was Gott geoffenbart hat, zu Herzen nehmen und glauben, wird Gott den Rest bewirken. Meint ihr, dass Gott nicht daran interessiert ist, sein Werk zu vollenden? Ganz gewiss. Wir aber müssen uns ihm zur Verfügung stellen. Alles, was uns hinderlich sein könnte, beiseite lassen und in diesem Wettlauf das Ziel fest vor Augen, dem Herrn entgegenzugehen, bis wir ihm dann begegnen werden. Es heißt hier weiter gelangt wären, er wollte in Christus als dem Haupt alles einheitlich zusammenfassen. Nicht nur zusammenwürfeln von dieser Art, von jener Art. Jeder Same bringe nach seiner Art hervor. Und in jedem Samen war wieder Samen, auf das die Fortpflanzung geschehen könnte. Hier, damit alles einheitlich in Christus als dem Haupt zusammengefasst wird. Was im Himmel und was auf der Erde ist. Einheitlich. Nicht durcheinander. Nicht von Menschen das und von Gott jenes, von mir dieses und von dir das, sondern alles von Gott einheitlich aufeinander abgestimmt, zueinander passend, ja zueinander gehörend, in das Gesamtprogramm hineingefügt. Das will Gott in diesen Tagen. Und dazu hat er uns sein Wort geoffenbart und aus Gnaden geschenkt. Und wenn alle daran vorbeigehen, dann sind es nur diejenigen, die ihr eigenes Programm haben. Menschen, ob sie das Wort verkündigen oder hören. Menschen, die von Gott in diese geordnete, einheitlich zusammengefasste Entwicklung hineingehören, werden sich hineinfügen lassen. Koste, was es koste. Und der Herr wird zu seinem Recht kommen, denn dafür hat er sich selber verbürgt. Doch wir müssen begreifen, dass die Tage der Vermischung und der Kompromisse und dessen, was wir selber zu tun vermögen, ihr Ende erreicht haben. Damit Gott jetzt nicht durch deine und meine Kraft, dein und mein Wollen, sondern durch seine Kraft in uns das bewirken könnte, was vor ihm Bestand hat. Ich weiß, dass es den meisten von euch sicherlich ähnlich geht wie mir. Wir möchten, dass die Schmach von uns genommen wird. Ich meine nicht die Schmach Christi. Die wollen wir herzlich gern tragen. Ich meine, dass die Schmach vom Worte, vom Namen des Herrn, von allem, was Gott verheißen und noch nicht geschehen ist, dass die Schmach dadurch genommen wird, dass Gott jede Verheißung bestätigen und erfüllen kann. Dass Gott zu Ehren gebracht wird, dass er sich wohlfühlt in unserer Mitte. Ihr wisst ja, schon als der Herr dem Abraham die Verheißung gab und er ja auch nicht wusste, wie es geschehen sollte, da sprach Gott der Herr die Worte aus. Ist etwa für Gott etwas unmöglich? Gibt es ein Unmöglich bei Gott? Lang genug haben wir vom Glauben gepredigt und gesprochen. Jetzt muss er offenbar werden, und zwar in der Tat und in der Wahrheit, ohne ein frommes Gespräch darüber. Jeder Mensch kann über die Liebe sprechen, über den Glauben, über alles, was wir nur finden. Das aber bedeutet noch nicht, dass die Dinge da sind, dass sie in unserem Leben sind und dass sie durch unser Leben offenbar werden können. Wir haben in dieser Generation nicht nur ein Beispiel oder Vorbild gehabt, sondern ein einmaliges Beispiel und einmaliges Vorbild dessen, was Gott zu tun vermag. Und am Anfang eines jeden Gottesdienstes stand ja der schöne Chorus: Glaube nur, glaube nur. Die meisten Andachten wurden mit den Bibelstellen Hebräer 13, Vers 8, Johannes 14, Vers 12, Lukas 17, Vers 30, Malachi, und wo die Bibelstellen alle auch sein mögen, sie wurden der Verkündigung zugrunde gelegt und Gott hat bestätigt, dass es die Wahrheit ist. Hat es eine Zeit gegeben, und es mögen doch belesene Leute unter uns sein, die auch Kirchengeschichte studiert oder zumindest nachgeforscht haben? Habt ihr je gelesen, dass all die großen Gottesmänner einmal Hebräer 13, Vers 8 zu ihrem Text genommen haben? Habt ihr je gelesen, dass sie all diese Bibelstellen, die ganz konkret und bewusst zu der Entwicklung der letzten Tage gehörten, dass sie je von ihnen verwendet wurden? Wesley, ich denke so schön an die Predigt, die er hielt, aus dem Mose: Sein oder ihr Fels ist nicht so wie unser Fels. Und dieser kleine Vers vom Fels, der reichte für eine ganze Predigt. Aber die Dinge, die in Verbindung stehen mit dem, was Gott für diese Zeit bestimmt hat, die wurden von all den großen Gottesmännern nicht berührt. Und trotzdem waren sie Männer Gottes. Aber die Entwicklung im Reiche Gottes hatte noch nicht ihre Erfüllung gefunden, wie jetzt in diesen Tagen. Nun, wir sind dankbar, dass wir nicht in den Tagen der Reformation oder in den darauf folgenden Tagen und Abschnitten gelebt haben. Wir sind dankbar, dass wir am Ende der Tage leben dürfen. Und noch dankbarer sind wir dafür, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, in diese geordnete, auf sich zugestimmte, einheitliche Entwicklung nicht nur darüber zu hören, sondern eingefügt zu werden. Alle anderen auch bis in diese Tage hinein. Und ihr wisst ja, ich war in Amsterdam auf dem Konferenztag im Juli oder auf der Konferenz. Und dann sagt dieser weltweite Evangelist: Oh, wartet nur, wenn diese vier Reiter aus der Offenbarung zu reiten beginnen. Menschen sind an Gott vorbeigegangen. Sie haben nicht gehört, was der Geist den Gemeinden sagt. Sie leben geistlich nicht in der von Gott geordneten einheitlichen Entwicklung, sondern sind in einer Vermischung in Denominationen und führen fromme Gespräche und mancherlei Predigt. Aber Gott sei Dank, dass wir in diesen Tagen von Gott gehört haben. Direkt von Gott gehört haben, dass er mit uns vom Himmel her geredet hat. Und ich sage euch, in dem Reden des Herrn ist alles klar. Wenn Unklarheiten bestehen, dann bei den Menschen. Und zwar in ihren Köpfen und in ihren Herzen. Aber bei Gott ist alles geordnet und alles klar. Selbst wenn ich euch jetzt zwei Verse lese, die so scheinen, als sagen sie Verschiedenes aus. Es ist das schöne Wort aus Johannes 15. Johannes 15, hier heißt es in Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich schlage nur ein einziges Blatt um. Nur ein einziges, nicht zwei, nur eines. Und lese im nächsten Kapitel, Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Ich denke, er hat alles gesagt. Haben wir das richtig gelesen? In Johannes 15? Ihr seid meine Freunde, weil ich euch alles gesagt habe. Und hier, Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen. Doch ihr könnt es jetzt nicht tragen oder ertragen. Wenn aber jener gekommen ist, der Geist der Wahrheit, der wird euch in alle oder in die ganze Wahrheit einführen. Beides stimmt hundertprozentig. Er hatte damals alles gesagt bis zum letzten Wort, was das Reich Gottes und die Entwicklung betraf, denn so steht's geschrieben, er begann bei Mose und den Propheten und hat ihnen alles gesagt und das Verständnis für die Schrift geöffnet. Aber die Bibel war ja nicht nur für jene geschrieben am Anfang, sie ist doch für dich und für mich mitgeschrieben worden, für uns. Und deshalb blieben noch Dinge übrig, die geoffenbart werden mussten, wenn die Zeit dafür erfüllt worden ist. Damals hat er alles kundgetan, was im Reiche Gottes geschehen, was dazu gehörte. Da fehlte nichts. Dasselbe würde er, nachdem die Botschaft ergangen ist, in diesen Tagen sagen. Ich habe euch alles kundgetan, weil ihr meine Freunde seid. Und wenn dann der Abschnitt für Israel kommt, dann könnte er aufs Neue sagen, nun habe ich euch alles wissen lassen. Unser Gott kann einige Male alles wissen lassen, was wir wissen müssen. Am Anfang, in der Mitte, am Ende. Es bedarf eines geistlichen Verständnisses, um zu wissen, dass der Geist Gottes durch Inspiration ja den gesamten Heilsplan voraus angekündigt hat. Dann aber entsprechend der Entwicklung im Reiche Gottes beleuchtet der Geist Gottes das Wort des Herrn. Und wenn wir über die sieben Sendschreiben nachlesen, wie Gott alles gefügt und geführt hat, damit das Evangelium bis an die Enden der Erde dringe. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seine Boten und seine Knechte, einen nach dem anderen. Und so möchte ich heute fragen, hat es vorher jemanden gegeben, der das Wort über die Rechtfertigung so brachte, wie am Anfang, als Gott diesen Anfang in der Reformation machte? Es war die Stunde Gottes. Und wenn wir das, was damals gepredigt wurde, und ich sage vor Gott, tiefer hat es niemand beleuchten können, wie der Mann das Thema beleuchtet hat. Oh, er hat so tief gegraben und ein Vers hat ein ganzes Buch ergeben. Und plötzlich kommt nun ein Prophet des Herrn und er sagt, ich werde euch den Unterschied zeigen zwischen Vergebung und Rechtfertigung. Das kommt sicher jetzt in der Dezemberpredigt, wenn ich recht bin, dieses Beispiel. Und in etwas sagt er so, wenn ich etwas getan habe, dann kann mir der, dem ich es angetan habe, vergeben. Aber sagt er, dadurch bin ich noch nicht gerechtfertigt, denn ich habe es ja getan. Und dann kommt er auf den Begriff Rechtfertigung und sagt, Rechtfertigung ist etwas ganz anderes wie Vergebung. Wer göttliche Rechtfertigung empfangen hat, der gilt vor Gott, als habe er das nie getan. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet, der bekommt Vergebung, der ist bei der zweiten Auferstehung dabei. Gar kein Problem. Aber bei der ersten Auferstehung geht es um die herausgerufene Überwinderschar. Göttliche Rechtfertigung bedeutet, dass du und ich niemals schuldig geworden sind, denn ehe du und ich schuldig wurden, hat Gott vor Grundlegung der Welt das Lamm Gottes dazu ersehen, vor dem Sündenfall, vor deiner und meiner Schuld, dass dieses Lamm Gottes am Kreuz auf Golgatha sterbe und die Versöhnung bringe. Also absolute Gerechtigkeit und Heiligkeit, absolute Rechtfertigung vor dem Angesicht Gottes. In der Vergangenheit haben die Menschen das gehört, was in ihren Zeiten gepredigt worden ist. Am Ende der Tage hat Gott alles beleuchtet. Es ist nichts ausgelassen worden. Aber es bedarf auch keinen, der diesem Reden Gottes auch nur das Geringste hinzufügen wagt. Und ich meine, ich habe es am Sonntag wohl in Zürich gesagt, unser geduldiges Ausharren und Warten wird sich eines Tages als gut erweisen und eine Belohnung mit sich bringen. Natürlich hätten wir vielleicht manches tun können, aber wir sind nicht dazu da, um etwas im Reiche Gottes zu tun, sondern dazu, dass Gott etwas nach seinem Willen in dir und in mir, in uns allen tun kann. Wir wollen da keinen richten oder urteilen, aber eines wäre ganz geschickt. Wenn alle da blieben, wo sie eigentlich hingehören, ich meine besonders diejenigen, die unterwegs sind und sich anmaßen, das Wort verkündigen zu können. Und sie wissen alles, wo es in den Predigten nachzulesen ist. Nur eines finden sie nie, hat noch keiner von ihnen entdeckt. Dass nämlich zunächst einmal ein Ruf des Herrn erforderlich ist, von Angesicht zu Angesicht mit hörbarer Stimme, um überhaupt auszuziehen. Und wenn das mal gefunden würde, dann wäre es im Land und in den Landen besser. Aber das ist heute nicht unser Problem. Gott hat eine Überwinderschar, die an allem vorbeigeht, vorbeihört, nur an dem nicht, was Gott redet und was Gott tut. Unsere Entscheidung ist von Gott aus in unser Herz hineingelegt worden, denn niemand kann zu mir kommen, spricht unser Herr, es sei denn, der Vater sieht ihn zuerst. Also, woher kommt deine Entscheidung? Er bewirkt beides, das Wollen und das Vollbringen. Nicht wir haben Gott gesucht, sondern Gott hat uns gesucht. Und wenn wir seine Stimme, sein Wort gehört haben, lasst uns in Gott zu einer heiligen Ruhe kommen. Nicht immer hin und her zappeln, als sei im Worte Gottes keine Gewissheit. Meint ihr, Abraham hat darauf gewartet, dass der Herr jeden Tag zu ihm spricht? Ihr könnt es nachlesen. 15 lange Jahre sind vergangen, von einem bis zum anderen Mal, als der Herr zu Abraham sprach. Ja, meint ihr, der ist zu Lot oder sonst einem gelaufen und hat gesagt, ich bin voller Not, der Herr hat nicht mehr geredet? In seinem Herzen war das Reden Gottes so tief, so echt, niemand hat es hinausnehmen können. Glaubensgewissheit war in ihm. Dasselbe muss mit dir und mir sein. Es sei denn, wir haben Menschenwort gehört. Wenn wir Menschenwort gehört haben, dann werden wir nicht ganz zur Ruhe kommen. Wenn wir aber Gottes Wort in Wahrheit gehört haben, dann kommen wir zur Ruhe in Gott. Es ist eine Glaubensruhe, in die wir eingehen dürfen. Wir haben die Überzeugung aufgrund des Wortes Gottes, dass wir am Ende der Tage leben. Genauso, dass Gott der Herr seinen Knecht und Propheten gesandt hat. Privat wage ich schon mal zu sagen, dass ich glaube, dass Bruder Branham der größte aller Propheten war. Aber wir sind ja heute auch so ganz privat, wenn auch international versammelt, und dafür bin ich von Herzen dankbar. Ich glaube, aufgrund dessen, was die Bibel bezeugt, dass der Dienst Bruder Branhams der größte von allen war, und ich sage euch auch weshalb. Eben deshalb, weil kein anderer diesen Dienst hatte. Es ist vielleicht simpel, und trotzdem möchte ich einen Schritt weitergehen. Es war die Wiederholung, die genaue Wiederholung des Dienstes Jesu Christi. Aber auch das möchten wir himmelweit auseinanderhalten, dass Jesus Christus Gott selber geoffenbart im Fleische ist und William Branham, ein Mensch, der genauso in diese Welt hineingeboren wurde wie wir alle. Doch hier geht es um das, was Gott in dieser Zeit vorhatte. Und ihr wisst ja, als der Engel des Herrn zu Bruder Branham kam und ihm sagte, weshalb es geschehen muss, nämlich so wie damals der Herr dieses prophetische Zeichen den Juden und den Samaritern bei ihrem Ende gab und sie ihre Entscheidung treffen mussten, so wird jetzt die Gemeinde aus den Nationen das gleiche letzte Zeichen bekommen. Und der Herr sprach zu ihm und sagte, wie Mose zwei Zeichen gegeben wurden, so werden auch dir zwei Zeichen gegeben werden. Das eine mit der rechten Hand, dass der Herr ihm die Krankheiten offenbarte, und das andere, dass die geheimsten Gedanken der Herzen kundgetan wurden. Damals haben die Leute gefragt, woher kennst du mich? Und die Antwort war, ehe Philippus dich gerufen hat, habe ich dich unter dem Feigenbaum gesehen. Und gerade diese Stelle aus Johannes oder aus dem Johannesevangelium hat der Engel des Herrn dem Bruder Branham wortwörtlich gesagt, ihn darauf hingewiesen, dass es sich wiederholen muss als letztes Zeichen für die Gemeinde. Und was war's? Genauso wie damals, als der Herr seinen Dienst ausführte. Die einen waren überwältigt und riefen, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und die anderen haben ihr Urteil nach ihrem Ermessen abgegeben. Jeder ist heute da, wo er hingehört. Nun aber ist das gleiche Zeichen gegeben worden. Eine Entscheidung ist gefallen. Sie wird nicht erst fallen. Oh, mag jemand sagen, da sind aber Bewegungen und da sind Brüder, die ziehen von Land zu Land und die haben ein großes Programm. Macht euch keine Sorge. Das allergrößte und weltweite Programm außer dem Programm Gottes hat bis jetzt immer noch der Teufel. Und direkt unter ihm ist ja das religiöse Haupt, das hier auf Erden einen schönen Sitz hat. Und dann kommen all die größten Denominationen. Man kann nicht auf das schauen, was auf dem religiösen Markt geschieht. Man muss sich göttlich orientieren und wissen, wie die Zeit fortgeschritten und welche Verheißungen gegeben worden sind. Oh, wie schön, lauten die Worte, wie Johannes dem ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wirst du mit einer Botschaft dem zweiten Kommen Christi vorausgesandt. Da kommt kein Achter und kein Neunter. Da kommt niemand mehr, der herkommt, und sonst niemand. Und was wir benötigen, ist lediglich diese eingelagerte göttliche Speise, das geoffenbarte Wort. Denn der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Worte, das aus dem Munde Gottes ergeht. Und stellt euch mal vor, wenn nun Gott ganz speziell bestimmte Bibelstellen lebendig macht, sie hervorhebt, auf den Leuchter stellt und Menschen gehen daran vorbei. Das bedeutet, dass sie keine Verbindung zum Worte Gottes haben. Hier ist der Punkt. Alle, die zum Samen Gottes gehören, haben Verbindung zu dem Samen Gottes, nämlich zu dem Worte Gottes. Und wenn das Wort Gottes ergeht, dann brennt es in meinem und in deinem Herzen. Und ich sage euch, dieses göttliche Feuer muss zu brennen beginnen. Es muss uns doch überwältigen, dass Gott Großes und Herrliches getan hat und dass wir daran teilnehmen dürfen. Wehe uns, wenn wir zum Gottesdienst kommen und nicht mehr angesprochen werden, nicht mehr dankbar werden, nicht mehr dahin kommen, dass wir sagen, Herr, wer sind wir, dass wir dieses alles hören und sehen dürfen? Gott will dankbare Herzen. Menschen, die das, was er gesagt hat, wirklich von Herzen aufnehmen. Er hat uns nämlich alles kundgetan. Es gibt keinen mehr, der kommen könnte und sagen, das hat Gott vergessen. Gott vergisst nur eins. Und ihr wisst ja, was das ist. Es gibt sogar das Meer der Vergessenheit, in das unsere Schuld hineingeworfen wurde. Und es steht so herrlich, er gedenkt ihrer nicht mehr. Gott hat, was das betrifft, entweder ein schlechtes oder gar kein Gedächtnis. Ja, er hat's vergessen. Er hat alles, was du und ich und alle getan haben, vergessen. Weil am Kreuz auf Golgatha ein vollkommener Preis bezahlt wurde. Und auch das ist Grund zur Freude. Das ist Grund zur Freude, dass der Herr nicht nur vergeben, sondern auch vergessen hat. Nicht nur vergessen, sondern göttlich gerechtfertigt. Es kommt nie mehr zur Sprache. Wer sich selbst richtet, der wird nicht mehr gerichtet werden. Und das göttliche Gericht haben wir über uns ergehen lassen und wissen, dass wir schuldig waren. Ich wage nicht zu sagen, dass wir schuldig sind. Denn das wäre Unglaube. Ob ihr mir das jetzt heute Abend abnehmt oder nicht, das wäre Unglaube. Der Glaube sieht die göttliche Rechtfertigung aus göttlicher Sicht. Nicht deine und meine Kleinigkeitskrämerei. Und bei jeder Gelegenheit stößt es uns immer wieder neu auf. Bei Gott nicht. Das Blut des Lammes hat allen Schaden gut gemacht. Hier heißt es, noch vieles hätte ich euch zu sagen. Und dort sagte er, ich habe euch alles kundgetan. Beides stimmt hundertprozentig. Alles kundgetan. Nichts war übrig geblieben. Keine unbeantwortete Frage. Und das Gleiche trifft auf diese Zeit zu. Wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, dann wird er euch in alle Wahrheit führen. Der Heilige Geist bewirkt nicht nur, dass wir froh und glücklich werden. Er führt uns in alle Wahrheit. Und die Wahrheit ist Gottes Wort. Und dann erkennen wir die Wahrheit und werden freigemacht. Wer hat in all den vergangenen Jahrhunderten über die Gottheit in der Klarheit gesprochen, wie wir es in diesen Tagen gehört haben? Wer hat über all die Geheimnisse Gottes, von der ursprünglichen Sünde, von der Auserwählung, ja von all dem, wer hat davon gesprochen? Vielleicht haben sie gelesen und dann war es in Ordnung. Das Gleiche haben wir, die wir länger gläubig sind, ja auch getan. Wir haben gelesen, uns darüber gefreut, und hätte uns jemand auf unserem Wagen erwischt und gefragt, verstehst du, was du liesest? Hätten wir wieder Kämmerer sagen müssen, wie kann ich verstehen, wenn mich niemand anleitet, wenn es mir niemand kundtut? Und schon tat ein Mann, den der Heilige Geist dahin gebracht hatte. Den der Heilige Geist dahin gebracht hatte. Soll ich's noch einmal sagen? Nicht der gehen wollte, sondern der dort hingetragen, hingebracht, hingestellt, hingesetzt wurde. Und dann begann Gott durch ihn zu reden. Und es waren Worte der Offenbarung, der Erleuchtung, der Belehrung und der Kraft. Paulus schreibt in Apostelgeschichte oder Lukas, der sie ja verfasst hat, als er die Ältesten nach Ephesus kommen und rufen ließ, dieser schöne Satz: Wacht über die Gemeinde, unter die euch der Heilige Geist gesetzt hat. Noch gibt es Dienste in der Gemeinde, die von Gott unter der Salbung des Heiligen Geistes gesetzt wurden. Und dann geht in Erfüllung, was Johannes schreibt. So wie die Salbung euch lehrt, so ist es recht und ist kein Irrtum darin. Wer von Gott gesetzt und unter der Salbung des Heiligen Geistes steht, der lehrt nicht erst, der wird zuerst von Gott gelehrt. Das nicht aus Büchern und nicht durch irgendwelche hellen Momente, die jeder Mensch mal haben kann, sondern durch eine gründliche Belehrung des prophetischen Wortes und der göttlichen Offenbarung Jesu Christi in dieser Zeit. Dann aber steht geschrieben, ihr, die ihr schon längst Lehrer sein solltet, bedürft noch, dass ihr belehrt werdet. Auch da muss Gott uns helfen und Gnade schenken, dass wir nicht in der ersten Bank sitzen bleiben, sondern dass wir ein wenig dazu lernen, aber nicht nur, um an Wissen zuzunehmen. Es ist euch ja nicht verborgen geblieben, dass manche über die Botschaft philosophieren. Oh, das geht in alle Richtungen, in jeder Art von Gewand, natürlich immer unter dem Vorwand besondere Erleuchtung und Offenbarung. Das alles benötigen wir nicht. Paulus schreibt an die Kolosser, lasst euch nicht einfangen durch die Philosophie. Und dann meinen die Menschen, auch manchmal Gläubige, na ja, ein Philosoph hat ja bei uns noch keinen Vortrag gehalten. Ein Philosoph ist noch nie in unserer Stubenversammlung gewesen. Also lesen Sie über das Wort hinweg. Aber dass all diese kleinen Philosophen, oder die es sein möchten, mit ihrem Philosophieren schon manchen Schaden angerichtet haben, das ist manchen überhaupt nicht bewusst geworden. Manchmal muss man auch die Sprüche lesen, vielleicht auch mal das Hohelied oder den Prediger, um zu wissen, dass die kleinen Füchse den Weinberg verderben und dass man sie fangen muss, damit der Weinberg nicht verdorben wird. Unser Gott hat ganz klar und deutlich gesprochen. Und es bedarf keines Menschen, diese Dinge noch weiter zu erläutern oder zu erleuchten. In meiner Bibel steht in Psalm 119 geschrieben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn dieses göttliche Wort durch Offenbarung kundgetan wurde, dann ist es nicht im Kopf und steht nicht zur Disposition, dass man damit schalten und walten könnte nach Belieben, nach eigener Planung, dann sinkt das Wort in unser Herz. Und was sagt Bruder Brenhim in der Filmpredigt? Er sagt, Satan hat immer den Kopf genommen, Gott aber hat das Herz erwählt. Denn mit dem Kopf überlegt der Mensch einmal so und einmal so. Aber wenn das Wort Gottes in unser Herz hineingefallen ist, dann ist es nicht einmal ja und einmal nein. Dann ist es ein für allemal ja und Amen. Ist es oder nicht? Es muss aber göttliche Offenbarung in deinem und in meinem Herzen sein. Gott will die Ehre seines Namens wiederherstellen. Er will, dass sein Wort als wahr bestätigt und dass wir als Gemeinde seinen Leib bilden nach dem Wort der Schrift, wie er es gesagt hat, Brand- und Schlachtopfer hast du nicht gewollt, aber einen Leib hast du mir bereitet, um deinen Willen zu tun, bin ich gekommen, o Gott. In der Buchrolle steht von mir geschrieben, mit der Darbringung seines sündlosen Leibes und seines heiligen Blutes hat er sich eine Gemeinde erkauft, die da ist sein Leib. Und diese Gemeinde ist selbst die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Weshalb? Weil wir von der Wahrheit durchdrungen sind, sind wir Träger dieser göttlichen Wahrheit. Es heißt ja irgendwo im Worte Gottes, Paulus schreibt es ja von Jakobus, Petrus und Johannes, dass sie Säulen der Gemeinde sind Und ihr wisst ja, wozu eine Säule dient. Eine Säule hat zu tragen. Sie hat zu tragen. Und wir als Gemeinde sind diese Säule und Grundfeste der Wahrheit. Gott hat viel Vertrauen in uns hineingelegt und gesetzt. Wollen wir ihn nicht enttäuschen, dann werden auch wir nicht enttäuscht sein. Wenn ich das im Klartext sage, dann heißt es so: Nur Menschen, die Gott enttäuschen, werden enttäuscht sein. Und ich sage euch, das Rezept dafür, es steht ja im Psalm geschrieben, dass wir unser Vertrauen auf Gott setzen sollen. Wer sein Vertrauen nicht auf den Herrn setzt, sondern auf sich selbst, der wird enttäuscht sein und zu Schanden werden. Wer aber, was ist Psalm 40 wohl? Vers 5, glückselig der Mann, der sein Vertrauen auf den Herrn setzt, der es nicht mit den Stolzen hält und nicht mit den treulosen Lügenfreunden. Auch dieser Vers ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören. Gott sucht Männer in diesen Tagen und Frauen, die ihm geweiht sind, die in der göttlichen Ordnung ihren Platz einnehmen, entsprechend dem Fortschritt der geistlichen Entwicklung im Reiche Gottes. Und ihr wisst ja, wenn manches scharf gesagt wurde, dann ist es nötig gewesen. Und ihr merkt, dass alle, die sich hätten ansprechen lassen sollen, sind daran vorbeigegangen. Und Menschen, die schon in ihrem Inneren vor Gott standen und recht stehen wollten vor ihm, haben sich alles zu Herzen genommen und werden, wie der Prophet Jesaja sagt, etwas Kostbares sein, weil sie als Töchter Zion in diesen letzten Tagen entronnen sind. Nicht mit den hohen Absätzen dahergingen und tänzelnd ihre Straße zogen und bei sich selber dachten, ihr wollt uns ja nur knechten. Wir wissen schon, was wir tun. Nein, wir wissen nicht, was wir tun. Es sei denn, Gott hat uns geoffenbart, was wir zu tun haben, und wir sind bereit, es zu tun. Es ist ein großer Unterschied zwischen der Philosophie über bestimmte Dinge und der göttlichen Praxis, die das, was wir hören und glauben, als göttliche Realität offenbar macht. Ihr Lieben, unser Herr hat nichts vergessen. Er möchte neue Menschen aus uns machen. Menschen, die in seinen Wegen wandeln, die ihm vertrauen, ihm glauben und zu seiner Verfügung stehen. Menschen, die einmütig vor dem Angesicht Gottes versammelt sind. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, unter derselben göttlichen Belehrung sitzen und dann die gleiche göttliche Sprache sprechen. Ja, zu einem Sprachrohr Gottes werden können, zu einem göttlichen Organ, das auf dieser Erde benutzt werden kann, damit die Ehre Gottes wieder hergestellt werden kann. Ihr wisst ja, alle Welt lästert Gott. Und die meisten haben ihn schon als für tot empfunden oder sogar öffentlich ausgedrückt. und Ungläubigen kann man das kaum für übernehmen, denn sie selber sind ja tot in Sünden und Übertretungen. Sie haben kein Empfinden für den lebendigen Gott. Und wenn sie ihn dann in ihrem geistlichen Zustand als tot erklären, dann kann man es ihnen nicht für übel nehmen. Aber in mir und dir sollte es etwas ganz Besonderes bewirken, dass wir mit einem Schrei unserer Seele sagen, Herr, wie lange soll dein Name noch geschmäht und gelästert werden? Wie lange sollen wir zuschauen, wie du verachtet wirst und Menschen an dem, was du gesagt hast, vorübergehen? In uns sollte es bewirken, dass wir sagen, Herr, du bist auferstanden, du lebst, du hast dich den Deinen damals geoffenbart und hast uns, die wir heute leben, die Verheißung gegeben über eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber werdet mich sehen. Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er redet, er wirkt, er rettet, er heilt, er segnet und er befreit. Möge dieses Evangelium neu zu einer Kraft Gottes in uns allen aus Gnaden werden und in uns das bewirken, was Gott sich vorgenommen hatte, als Christus am Kreuz auf Golgatha starb. Eine ganze, eine völlige Erlösung ist uns damit geschenkt worden. Möge sie aus Gnaden offenbar werden und wir neue Menschen sein, in die Gott Neues hineintun kann, damit die alten Schläuche nicht reißen, wenn neuer Wein hineingetan wird. Ihr seid meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt. Und dann noch vieles hätte ich euch zu sagen. Aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen oder nicht tragen. Was hätte den Jüngern damals genützt, wenn der Herr über das mit ihnen gesprochen hätte, was für diese Zeit bestimmt war? Unser Herr ist ein großer Gott. Er hat ein solch schönes Programm. Zur rechten Zeit tut er das Rechte, sagt das Rechte, offenbart das Rechte. Und immer werden diejenigen, die von Gott dazu bestimmt worden sind, seine Herrlichkeit zu schauen, in rechter Weise in dieses göttliche Programm hineingefügt werden. Ich möchte für meinen Teil ein Bestandteil dieses göttlichen Planes in dieser Zeit sein und die Gemeinde des lebendigen Gottes ist es auch. Genau wie Israel, und wir müssen das mal begreifen, wie Israel als irdisches Volk Gottes uns vor Augen steht, als eine Realität, die niemand vernichten oder wegdenken oder wegleugnen oder wegpolitikieren kann, sondern sie ist da, hat Existenzberechtigung von Gott bekommen. Wer will sie erstreitig machen? Der Herr spricht, ich bin's, der Israel zerstreut hat, und ich bin's, der es wieder sammelt und zurückführt. Aber genauso ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. Sie hat hier auf dieser Erde eine Existenzberechtigung. Nicht im weltlichen Sinne, aber als Werkzeug Gottes. Wir sind ja nicht hier, um irdische Rechte geltend zu machen. Das machen die Grünen schon für uns in diesem Lande und vielleicht auch in anderen. Wir sind hier, um göttliche Rechte geltend zu machen. Aber ich bitte euch, doch nicht um chaotische Zustände zurückzulassen. Manche machen Friedensdemonstrationen und hinter ihnen bleiben kaputte Autos und alles Verwundete und alles Mögliche zurück. Soll ich euch sagen, dass derselbe Zeitgeist bis in unsere Kreise hineingedrungen ist? Von Frieden wird gesprochen. Und wenn man sich umschaut, liegt alles in Trümmer. Überall hat man draufgeschlagen. Und jeder meint, er habe ja das Recht, für den Frieden zu demonstrieren. Wenn nicht der, der unser Friede ist, unsere Herzen erfüllt, dann ist alles ein leeres Gespräch. Gott hat Menschen. Er hat eine Gemeinde auf dieser Erde. Und diese Gemeinde soll nun am Ende zu seiner Verherrlichung da sein. Die Braut wird nach seiner Art hervorkommen. Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, Wort von seinem Wort, Geist aus seinem Geist. Er bringt nach seiner Art hervor. Und dann sind wir Söhne und Töchter Gottes, die sich nicht anstrengen müssen, dass Gottes Wort durch sie erfüllt werde. Nein, wir sind dann selber ein Resultat der Verheißung des Wortes für diese Zeit und durch uns werden weitere Verheißungen erfüllt. So war es damals mit Jesus Christus, so wird es mit der Gemeinde sein. Er selber war die Erfüllung dessen, was die Propheten vorausgesagt haben. Er war der Same des Weibes. Er war der Sohn, der kommen sollte durch eine Jungfrau. Er war der Erlöser. Alle Verheißungen, die auf ihn Bezug nahmen, wurden in ihm erfüllt. Alle Verheißungen, die auf seinen Dienst Bezug nahmen, wurden durch ihn erfüllt. So ist es mit der Gemeinde des lebendigen Gottes. In dem prophetischen Dienst sind die Verheißungen, die Gott für diese Zeit eben für diese Aufgabe gegeben hat, erfüllt. Jetzt aber kommt doch der nächste Schritt. Jetzt müssen die anderen Verheißungen durch die erfüllt werden, die ein fester Bestandteil des Wortes Gottes und seiner Erfüllung in dieser Zeit geworden sind. Brüder und Schwestern, wir dreschen hier kein leeres Stroh und wir vertun unsere Zeit nicht. Wir haben Gottes wahrhaftiges Wort gehört und wir sind gekommen, und wir glauben, und der Herr wird sein Werk aus Gnaden in uns allen vollenden und wird uns als ein lebendiges Zeugnis seiner Kraft darstellen in dieser letzten Zeit. Ihr mögt ruhig sagen, wie soll das sein? So lange sind wir gläubig und ich habe die Hoffnung schon aufgegeben, mag mancher sagen. Ja gut, sehr schön. Wenn du die Hoffnung aufgegeben hast, etwas tun zu können, dann kann ich nur sagen, Gott sei Dank dafür. Aber wir haben die Hoffnung nicht aufgegeben, dass Gott sein Werk vollenden und dass er Großes tun wird zur Ehre seines Namens. Das sind die Lektionen, die wir begriffen haben. Gott schenke uns Gnade, vorwärts zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Lasst uns aufstehen und vielleicht gemeinsam den Chorus singen.
So wie ich bin, so muss es sein.
So wie ich bin.